Wir haben für Israel gebetet. Janina, unser Mädchen, fliegt am Mittwoch mit einem Bruder aus der Gemeinde, der ungefähr mein Alter ist, ein bisschen jünger, ein reifer Bruder, rüber nach Israel für eine Studienreise. Ich habe Janina gesagt, sie soll auf ihn aufpassen. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn ihr vielleicht auch daran denkt, dass Gott die beiden behütet. Nun, ich möchte mit euch heute über einen Text nachdenken, der so in der Bibel aufgeschrieben steht, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 24. 1. Petrus 1, 13 bis 24. Und dort heißt es: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heiligt. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrt und seine Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Bis dahin das Wort Gottes. Nun, ich gehe einmal davon aus, dass zumindest der größte Teil derer, die jetzt hier sind, durch den Glauben an Christus und durch die Annahme seines Opfers von Golgatha wahrhaftig wiedergeborene Gotteskinder sind. Und diejenigen, die noch nicht wirklich Gotteskinder sind, die haben hier und heute die Gelegenheit dazu, ihr Leben mit Gott zu ordnen. Und ihr könnt euch manchmal nicht vorstellen, es gibt Menschen, die gehen jahrelang und in Einzelfällen, habe ich das erlebt, jahrzehntelang, gehen sie in die Gemeinde, sie hören das Wort Gottes und sie nehmen auch an den Veranstaltungen der Gemeinde regelmäßig teil. Und sie haben nach außen wirklich den Anschein, dass sie wiedergeborene Christen sind. Aber sie sind es nicht. Und die Frage ist ja, wie können wir das als Menschen erkennen? Nun, wir können es gar nicht erkennen. Denn es gibt sehr gute Schauspieler unter den Menschen. Manchmal unbewusst, das ist nicht immer ein böser Vorsatz. Aber der Geist Gottes deckt es auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch darüber nachdenken, was wirkliche Bekehrung, was die Bibel darunter versteht, was das ist. Und ich habe das erlebt bei uns in der Gemeinde. Eine Frau, die seit vielen Jahren zur Gemeinde kommt, kam zu einer Aussprache und hat gesagt, Rally, nach der letzten Predigt, ich glaube, ich bin gar nicht wiedergeboren. Und dann sind wir verschiedene Dinge der Schrift durchgegangen, nicht meine Meinung oder ihre Meinung, sondern wir sind Dinge der Schrift durchgegangen. Und dann war es tatsächlich so, dass sie gesagt hat, dann will ich jetzt meine Knie beugen und mich jetzt Christus übergeben. Also ich war wie erschlagen, weil auch bei dieser Frau hatte ich das nie erwartet. Aber Gott in seiner Kraft und Vollmacht, getrieben durch den Heiligen Geist, deckt es auf. Und deswegen ist es so wichtig, uns noch einmal vor Augen zu führen, was geschieht, wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt. Und ich spreche wirklich von Bekehrung. Ich spreche nicht davon, ein Gebet nachzusprechen, was einem vielleicht vorgesprochen wird. Oder ein Gebet, was einem in Form irgendeines Schriftstücks vorgelegt wird und was man dann nachspricht. Sondern was wirklich geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt. Was wirklich eine Umkehr bedeutet, denn eine Umkehr bedeutet erst einmal Sündenerkenntnis. Und jetzt sage ich euch auch mein Schriftverständnis in Bezug, wie Gott dem Menschen begegnet. Da gibt es nämlich Unterschiede in der Lehrauffassung der Gemeinden. Ich hoffe, dass ich mit der Lehrauffassung der Gemeinde Licht und Leben übereinstimme. Es ist so, dass Gott zieht. Das heißt, Gott bringt den Menschen unter sein Wort. Auf verschiedene Weise. Durch eine Predigt, manchmal durch ein Lied, durch einen persönlichen Kontakt im Straßeneinsatz. Manchmal aber auf skurrile Weise, wo wir Menschen sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Das bleibt Gottes Entscheidung, wie er den Menschen mit seinem Wort in Kontakt bringt. Und jetzt kommt der Geist Gottes. Der überführt den Menschen, dass das der Wahrheit ist. Und zwar, dass er sich auch nicht mehr rausreden kann. Das gilt ja für den hinter mir oder für die seitlich von mir. Sondern ich bin angesprochen. Das heißt, Gott überführt von der Wahrheit seiner Schrift und dass der Mensch ein Sünder ist. Und wenn er heute sterben würde, was wir ja alle nicht wissen, ob er dann sicher sein kann, dass er in den Himmel kommt. Gottes Geist überführt. Und jetzt, und hier gehen die Lehrauffassungen einiger Gemeindeformen und Denominationen auseinander. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass Gott in seiner Souveränität, die ich ganz und gar betonen möchte, dem Menschen aber die Freiheit überlässt, das, wo er ihn hingezogen hat, wo der Geist Gottes ihn überführt hat, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung muss ein Mensch treffen. Es gibt keine Neutralität. Wenn jemand sagt, oh, ich treffe überhaupt keine Entscheidung, dann kann mich ja niemand zur Rechenschaft ziehen. Das funktioniert nicht. Die Schrift sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach muss er sich vor Gott verantworten. Ob er geglaubt hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das heißt, der Mensch tut gut daran, diese Entscheidung ganz konkret und bewusst zu treffen. Wenn wir das Buch Hiob lesen, das können wir jetzt nicht als Maßstab nehmen, aber wirklich so als ein Grundgedanken heißt es, dass ein Mensch zwei- oder dreimal in seinem Leben ganz konkret von Gott angesprochen wird, dass er weiß, ich bin gemeint und dass er weiß, ich habe heute eine Entscheidung zu treffen. Ob Gott es beim Einzelnen noch einmal oder mehrfach tut, das ist nicht meine Entscheidung, ich weiß es nicht. Aber zwei- bis dreimal ist das ganz konkret. Und deswegen warnt der Hebräerbrief auch und sagt, heute, wenn du sein Wort hörst, verstocket eure Herzen nicht. Auch hier sehen wir nicht, eure Herzen sind verstockt, sondern ihr verstocket eure Herzen nicht. Lasst das an euch ran. Wisst ihr, wenn wir einfach sagen, wir brauchen Vergebung, denn wenn wir diese Vergebung nicht bekommen und sie nicht durch das Gnadengeschenk von Jesus annehmen, ich sage das immer nicht gerne, aber es ist Teil des Evangeliums. Dann geht ein Mensch in die Hölle. Und von da gibt es kein Entrinnen. Ja, auch wenn wir dann sehen, wenn einige große Kirchen behaupten, es gibt da noch irgendwie ein Zwischenreich. Ich finde es in der Bibel nicht. Sondern wenn hier muss der Mensch im vollen Bewusstsein seine Entscheidung treffen, danach gibt es keine Entscheidung mehr. Und viele fassen das natürlich dann als Drohung auf und sagen, ja, du drohst ja, dann ist es ja eine Bekehrung aus Angst. Nein, überhaupt gar nicht. Sondern es ist einfach, das ist eine Tatsache aus der Schrift. Und eine Drohung ist das schon mal gar nicht, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich warne dich, dass da etwas im Raum steht. Aber es gibt einen Weg, dem zu entrinnen. Und dieser Weg war Gott so wichtig, dass er gesagt hat, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Sohn Christus gesandt hat, ihn am Kreuz hat dieses alles durchmachen lassen. Diesen Schuldzettel, der auf unserem Leben lastete, hat er dort ans Kreuz geheftet. Und dass jeder, der nun dieses Opfer annimmt und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld auch da ans Kreuz genagelt hast. Dass jeder, der das glaubt und annimmt, der braucht eben nicht den Gang in die ewige Verdammnis angehen. Ich weiß nicht, was daran eine Drohbotschaft ist. Das ist eine frohe Botschaft. Nun, nachdem der Mensch nun von Gott gezogen ist und der Heilige Geist den Menschen überführt hat, dann hat Gott die Freiheit geschenkt, dass der Mensch eine Entscheidung trifft. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musst. Das ist wirklich die wichtigste Entscheidung. Alle anderen Entscheidungen stehen dahinter zurück. Wir haben oft gehört, wir haben in den vergangenen Monaten ganz viel über Gemeinde, über Gemeindezugehörigkeit. Wir haben 70 Bibelstellen betrachtet, die über das Thema gehen, miteinander, füreinander, untereinander, und zwar in einzelnen Stunden. Wir haben aus dem Gemeindehilfsbund Dr. Joachim Kochlovius bei uns gehabt, der über Ehe und Familie noch einmal ein dreitägiges Seminar gehalten hat. Und eins wurde dabei ganz klar: Ehe und Familie ist ganz wichtig. Aber ihr Lieben, ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist oder auch euch so bewusst ist, alle irdischen Verbindungen enden hier mit dem physischen Heimgang, mit dem Tod. Aber die Geschwisternschaft, die geht darüber hinaus, bis in den Himmel. Und deswegen können wir vielleicht auch besser verstehen, wenn der Herr Jesus sagt, als draußen welche reinkamen und sagten, Jesus, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Und er dann sagt, ja, wer sind meine Mutter und meine Geschwister? Die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Hat er deswegen gesagt, ich achte meine Familie nicht? Nein, überhaupt gar nicht. Denn sogar noch am Kreuz hat er zu Johannes gesagt, siehe, deine Mutter, er soll sie zu sich nehmen, und umgedreht zu Maria, geh zu Johannes. Er soll jetzt, solange du lebst, irdisch für dich sorgen. Also sinngemäß. Er hat nur gesagt, siehe, das ist dein Sohn und siehe, das ist deine Mutter. Also wir sehen, wie weit die Fürsorge auch für die leiblichen Eltern geht. Aber dennoch hat er einige Monate vorher gesagt, dass die Geschwisternschaft für die Ewigkeit ist sinngemäß und alle irdischen Bindungen, auch die der Familie, sind irdisch begrenzt. Deswegen ist es so wichtig, diese Liebe, von der wir auch gehört haben, in der Geschwisternschaft, dass sie nicht nur mit den Lippen ausgesprochen wird, sondern dass sie in der Gemeinde, im Miteinander wirklich praktiziert wird. Weil es etwas ist für die Ewigkeit. Nun, wenn jemand jetzt, so wie ich das diesen biblischen Weg beschrieben habe, sich bekehrt und wirklich zu Christus sich gewendet hat, dann passiert Folgendes. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Versteht ihr, alles, was in eurem Leben bis dahin passiert ist, und wir alle wissen, da mag vielleicht sozialmäßig was Gutes gewesen sein, oder wir haben vielleicht Arme geholfen oder haben Kranke besucht, da war vielleicht auch vorher schon gute Sachen. Aber wir wollen nicht vergessen, das meiste war nicht so prickelnd, zumindest bei mir nicht, was also vor meiner Bekehrung passiert ist. Und der Herr sagt, schau mal, das alles ist jetzt Vergangenheit. Und wenn Gott sagt, das ist Vergangenheit, dann existiert es nicht mehr. Für Gott existiert es nicht mehr. Du bist eine neue Schöpfung geistlich. Eine neue Schöpfung. Wir Menschen haben ja da so unsere Probleme. Deswegen sagt der Herr Jesus, als Petrus ihn fragt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? 7-mal? Dann holt er aus. 70-mal? Und der Herr Jesus sagt, 7-mal 70-mal. Wenn wir rechnen, sind das 490 Mal. Das ist eigentlich nebensächlich, die Zahl. Sondern der Herr Jesus wollte sagen, du musst deinem Bruder immer vergeben. Natürlich auch der Schwester, aber wir wollen auch schauen, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt geworden, dass wir durch diesen ganzen Genderkram dürfen wir nicht auf, uns dazu hinreißen lassen, die Schrift zu ergänzen. Oftmals steht in der Bibel nur, wie auch hier an dieser Stelle, du sollst deinem Bruder immer vergeben. Ja, und ich habe mich eben schon wieder beinahe dazu hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, natürlich auch Schwestern. Wir wollen uns darauf beschränken, was in der Schrift steht. Natürlich sind die Schwestern auch einbezogen, aber wenn da Brüder steht, wollen wir auch die Schriftstelle nur mit Brüder benennen. Ist er in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist meiner nicht wert. Das heißt, was guckst du denn immer zurück? Was erwartest du denn in der Vergangenheit? Natürlich gibt es da Momente, die wir vielleicht besonders genossen haben oder wo wir uns dran menschlich erfreut haben. Aber wir müssen sehen, wenn wir zurückschauen, dann können wir eben nicht nur auf die Dinge zurückschauen. Entweder wir schauen ganz zurück oder wir schauen nach vorne. Vorne steht das Kreuz. Vorne steht die angekündigte Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wisst ihr, wenn wir uns zu viel umdrehen, denk mal an Lots Frau. Die hat sich umgedreht und wurde zur Salzsäule. Und wenn wir uns zu häufig umdrehen, dann erstarren wir manchmal auch und erschrecken hoffentlich auch über das, was da gewesen ist. Wir brauchen das nicht. Der Herr Jesus, der Vater im Himmel, hat durch den Herrn Jesus ausgelöscht, wenn du an ihn glaubst. Aber ich habe manchmal den Eindruck, ihr Lieben, dass nicht wenige Menschen meinen, mit der Bekehrung ist jetzt alles erledigt. Da ist jetzt alles getan. Ich hoffe, hier ist jetzt Wasser drin und kein Wodka. Weil ich hoffe, das ist jetzt die Qualität, die hier angepriesen ist, dass das bis zu einem gewissen Punkt wasserfest ist. So. Gut, wir wollen zurück. Wir wollen zurück. Wenn wir nun also bekehrt sind, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass Menschen meinen, mit der Bekehrung sei jetzt alles erledigt. Ach, jetzt habe ich ja den Herrn Jesus angenommen, jetzt ist mir meine Schuld vergeben, jetzt kann ich mich zurücklegen und warten, was da halt an Dingen auf mich zukommt. Der Gedanke ist ein nicht so schöner Gedanke und ich mag mich täuschen, ich möchte da auch niemandem so nahe treten, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen so leben und so durch die Welt ziehen, als wenn das dann so ist, das ist alles getan, jetzt kann ich wieder zum normalen Tagesablauf zurück. Woran liegt das? Manchmal liegt es daran, wenn wir uns Matthäus 28 mal anschauen, das ist ja der Missionsbefehl, das ist praktisch der letzte Befehl, in Anführungsstrichen, den der Herr Jesus den 12 Jüngern gab. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. So geht nun hin zu Jüngern, das ist ein Punkt, taufet sie, nachdem sie wahrhaftig, was wir sagen können, diese Entscheidung für Christus getroffen haben, taufet sie, aber dann und lehret sie halten alles. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir oftmals zu kurz kommt. Mit der Bekehrung ist alles getan. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist ein Wachstumsprozess. Grundsätzlich ist der Mensch erneuert. Er ist diese neue Kreatur. Aber jetzt setzt ein Wachstumsprozess ein, der andauert, bis der Herr das Leben vollendet. Das heißt, niemand ist in seinem Wachstum abgeschlossen, sondern jeder wächst. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Jetzt gibt es welche, die folgen dem Herrn 30 Jahre oder länger. Und jetzt ist da jemand anders, der folgt dem Herrn erst 5 Jahre. Und wenn du die beiden über geistliche Dinge miteinander sprechen hörst, dann denkst du, das ist umgekehrt. Der, der 5 Jahre glaubt, glaubt schon 30 Jahre und der, bei dem anderen ist es nicht so. Woher kommt das? Das kommt daher, das ist ganz einfach. Der Christ wächst nicht mit den Jahren der Nachfolge, sondern er wächst mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Er wächst danach, wie er die Bibel liest. Und zwar nicht nur oberflächlich, ach ja, ist so schön das Wort und macht wieder zu, sondern er denkt darüber nach. Gott, Herr, was willst du mir persönlich damit sagen? Steht da vielleicht eine Begegnung bevor oder ein Dienst? Er denkt darüber nach. Und wenn er etwas nicht versteht, das kommt bei uns allen vor, dann kann ich einfach weitermachen. Ich kann mir dann aber auch Geschwister suchen und sagen, sag mal, mit dieser Stelle irgendwie habe ich da eine Blockade. Was denkst du, was bedeutet sie oder hat Gott mir damit was zu sagen? Das heißt Bibel studieren, nicht nur einfach oberflächlich lesen. Ja? Das hat mal jemand gesagt in einem seelsorgerlichen Gespräch, sag mal, da sagte, Mensch, Gott redet nicht mehr mit mir. Dann hat er gesagt, ja, wie oft liest du denn die Bibel?
Ich weiß jetzt nicht, wie oft er gesagt hat, aber es war relativ wenig. Und dann hat er gesagt, ja, da musst du dich nicht wundern. Wenn die Bibel geschlossen bleibt, dann wird Gott auch nicht reden. Ja? Das hängt also, ein geistliches Wachstum hängt davon ab, wie oft du Gottes Wort, die Bibel liest. Und ich sage euch jetzt noch was. Alle Bücher dieser Welt, von egal welchen christlichen Autoren, und wenn sie noch so klangvolle Namen bei den Evangelikalen haben, sie sind nur Zusatz. Sie sind hilfreich durchaus, aber sie sind nicht das Maß der Dinge. Das ist und bleibt die Bibel. Das muss die Hauptlektüre sein, die ihr lest und studiert und vor allem darüber nachdenkt. Lies lieber 5 Verse und denk ernsthaft darüber nach, bevor du ein ganzes Kapitel verschlingst und machst die Bibel dann zu und gehst weg. Wichtig ist, darüber nachzudenken. Vor allem auch, bevor du liest, den Herrn bitten, dass er dir sein Wort aufschließt. Hier ist also für mich oftmals eine Verfehlung, dass die Leiterschaft einer Gemeinde, aber es liegt nicht nur an der Leiterschaft, sondern an der Gemeinde im Allgemeinen, dass sie gerade Menschen, die jetzt neu sich Gott zugewandt haben, die also wirklich sich bekehrt haben und eine Wiedergeburt erlebt haben, dass sie die Gemeinde, nicht nur die Leiterschaft, auch die Gemeinde sich besonders um sie kümmert. Das tun wir doch. Paulus vergleicht das mit kleinen Kindern. Er sagt, zuerst gibt es die geistliche Milch und später dann, so wie das Kind wächst, immer festere Nahrung. Das ist nicht anders im Geistlichen. Versteht ihr, da hat die ganze Gemeinde den Auftrag, das Neugeborene jetzt zu schützen, es zu versorgen, darauf aufzupassen, dass es nicht irgendwo vom Tisch fällt oder dass es nicht wieder falsche Wege einschlägt. Das ist die Hauptaufgabe nicht nur der Leiterschaft, sondern der ganzen Gemeinde. Das zeichnet eine bibeltreue Gemeinde aus. Wie geht sie mit Jungbekehrten, mit Neubekehrten um? Oder auch, wie geht sie mit jemandem um, der mal vom Weg abgekommen ist? Der bei den Schweinen gesessen hat, aber der zurückgekommen ist. Dass sie sagen, nein, jetzt musst du dich erstmal bewähren und jetzt musst du erstmal dies oder das. Das heißt ja nicht, dass man ihn gleich zum Predigtdienst einteilt, aber man nimmt ihn so wie Gott, wieder ganz als Bruder, als Schwester im Glauben an. Und so wie Gott den Ring an den Finger gegeben hat, als volle Wiedersohnschaft, so sollten auch wir das tun. Und sie nicht als Geschwister zweiter Klasse deklarieren, weil sie einmal vom Weg abgekommen sind oder weil sie einen tiefen Fall getan haben. Nun, ihr Lieben, über die Gaben des Heiligen Geistes möchte ich mit euch heute an dieser Stelle zumindest nicht nachdenken, wohl aber über die Frucht, zumindest über Teile der Frucht, die der Heilige Geist bewirkt, wenn eine wirkliche Bekehrung stattgefunden hat. Das sind für mich besonders wichtige Erkenntnisse, die wir in der Tiefe begreifen sollten, damit wir erkennen, dass Christusnachfolge auch Konsequenzen mit sich bringt. Wisst ihr, so auf Evangelisation, bei euch nicht, aber den Schuh. Wenn ich hier etwas sagen sollte, muss ich immer jemanden den Schuh nur anziehen, dem er passt. Ich beschuldige niemanden überhaupt gar nicht, sondern wenn ich Gottes Wort predige, dann sage ich das, was der Herr mir auferlegt hat. Und wenn jemandem dann der Schuh passt oder er sich auf die Krawatte getreten fühlt, tut mir leid, dann ist es Gott, der dir das sagt. Ich versuche mich weitestgehend von meiner eigenen Meinung hier zu distanzieren. Aber Christusnachfolge hat Konsequenzen. Und wenn ich manchmal so auf Veranstaltungen bin, dann habe ich den Eindruck, da heißt es, kommt zu Jesus, bekehrt euch, er vergibt euch eure Sünden und dann habt ihr einen einwandfreien Lebensweg ohne jegliche Not und Probleme, bis er euch dann, bis er wiederkommt, uns heimholt oder was auch immer. So. Also meine Erfahrung ist da eine ganz andere. Ich bekehre mich zu Jesus und von da an habe ich schwere Anfechtungen und bin ich dauernd hin und her gerissen, weil, so nennt es die Bibel, der Heilige Geist, ein Stück von Gott, der nun in mir wohnt und in euch wohnt, der hat jetzt diesen täglichen Kampf mit unserem Körper. Die Bibel nennt das Fleisch. Das ist eine tägliche Auseinandersetzung. Das ist täglich da. Und Jakobus, der Brief des Jakobus-Schreibers, das ist nicht der Apostel Jakobus, ist der Halbbruder des Herrn, der sagt, seid froh, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ja, warum soll ich mich auch noch freuen darüber? Ja, weil das ein Beweis dafür ist, dass du auf der richtigen Seite stehst. Denn diejenigen, die noch in der Gewalt Satans sind, die braucht er nicht anfechten, weil die hat er fest in der Hand. Die kriegen das auch alles gar nicht mit. Aber da, wo du noch Gewissenskämpfe, wo du Auseinandersetzungen hast, da kannst du sehen, da bist du noch an Christus. Da sollst du verführt werden, diesen Weg wieder zu verlassen oder dem Herrn Schande zu machen. Wisst ihr, es geht nicht darum, Christus nur mit den Lippen zu bezeugen, sondern aktiv und tatkräftig am Reich Gottes als lebendige Bausteine, wie wir auch genannt werden, als lebendige Bausteine mitzuarbeiten, auch wenn das eben oft sehr unangenehm werden kann und, ich sage euch das, sogar Opfer erfordert. Das wird ohne Opfer nicht gehen. Wenn ihr nicht bereit seid zum Verzicht bei einigen Dingen, werdet ihr es schwer haben in einer christusgerechten Nachfolge. Aber jetzt sage ich euch noch was. Christus wird nie von euch, von jedem Einzelnen von euch etwas verlangen, was mit ihm, mit dem, was er dann will, dass ihr für ihn tut, dann wird er auch das Gelingen schenken und er wird euch die Kraft geben. Versteht ihr? Auch die, wenn wir dienen, wenn wir der Gemeinde dienen und ich das aus meiner Kraft raustun sollte, dann wäre ich völlig überfordert. Ich wäre völlig überfordert. Aber wenn Christus zum Dienst beruft, das gilt aber auch für jeden Einzelnen von euch, nicht nur für die Leiter, wenn Christus von dir etwas möchte und wenn diese Aufgabe, die er dir gestellt hat, für dich auch so erscheint, dass es wie eine Mauer ist, die du nicht überwinden kannst. Nun, David wusste das auch und er sagt, aber mit meinem Herrn kann ich über Mauern springen. Oder andere Übersetzungen sagen, klettern. Wenn Gott etwas von dir verlangt, was, wo du dich vorfürchtest und sagst, nein, das kann ich nicht, dann tust du gut daran. Das kannst du auch nicht. Aber er in dir, er kann es. Denn er wird dich nur zu etwas berufen und zu etwas auffordern, wo er dir die Kraft gibt und wo er mit dir geht. Und deswegen wird es gelingen. Du wirst Widerstand haben. Dem Satan gefällt das nicht. Na, denken wir auch nochmal an Petrus. Augen auf Jesus, der konnte über Wasser laufen. Augen von Christus weg, versinken. Und so finden wir es an vielen Stellen. Wenn wir uns wirklich auf das Wort Gottes, auf seine Zusagen verlassen, dann werden wir in seiner Kraft können. Tun wir es aber nicht, werden wir versinken. Das heißt, wir werden versagen. Und trotzdem ist es so, dass Gott sein Reich mit Versagern baut. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen zeigen. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Nun mögen einige sagen, wollen wir mal gucken, die Bibel ist ja, hat ja grundsätzlich einen erstmal jüdischen Hintergrund. Und deswegen gilt es immer genau zu unterscheiden, wo, hauptsächlich im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, ganz konkret Israel angesprochen ist und wo es auch nur für Israel gilt und wo die Gemeinde einbezogen ist. Hier ist die Gemeinde eindeutig einbezogen. Das heißt, Israel, der Ölbaum und dann die eingepropften Zweige, was die Heiden darstellt, was wir sind, der edle Ölbaum und dann die unedlen. Hier gilt es für alle. Und jetzt nochmal, wenn ein Mensch bekehrt ist, dann gehört er zu einem auserwählten Geschlecht. Du bist ein königlicher Priester. Du gehörst jetzt zu einem heiligen Volk, was dem Herrn geheiligt ist. Er hat dich aus der Finsternis in sein Licht hineingestellt. Das musst du begreifen. Das ist jetzt dein Dasein. Du bist jetzt etwas ganz Besonderes in Gottes Augen. 1. Thessalonicher 4, Vers 1 und 3 bis 5. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunimmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Versteht ihr, hier zeigt uns der Herr Jesus, vorher wart ihr doch auch so, jetzt aber nicht mehr. Jetzt seid ihr eine neue Kreatur. Jetzt seht ihr, auch hier, ihr sollt mehr zunehmen. Nicht an Gewicht, das ist bei mir auch ein Problem, sondern an geistlichen Dingen. Ihr sollt mehr zunehmen, das bedeutet, ihr sollt Wachstum erfahren. Und dann, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen. Du kannst Gott nur gefallen, indem du sagst, Herr, ich möchte das tun, was du mir aufträgst. Nur dann gefällst du Gott. Du kannst, wie gesagt, deinen Leib verbrennen. Du kannst alles, was du hast, verkaufen und den Armen geben. Dadurch gefällst du nicht Gott. Sondern du gefällst nur Gott, wenn du das tust, was er von dir möchte. Und das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass wir uns auch von Dingen, wo wir genau wissen, dass sie nicht korrekt sind, dass sie nicht sauber sind, und das bezieht sich auf Orte, das bezieht sich auf Menschen, das bezieht sich auf Hobbys, was auch immer, wo wir genau wissen, da macht Jesus nicht mit, dann haben wir die Verpflichtung, da nicht hinzugehen. Denn die Bibel sagt, wer sich bewusst in Gefahr begibt, kommt irgendwann drin um. Wenn ein ehemaliger Alkoholiker sich eine Wohnung über eine Kneipe sucht, dann ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann er fällt. Und das können wir auf alle Gebiete, können wir das projizieren. Du bringst dich selber in Gefahr und du kommst drin um. Sondern wir als Menschen haben eine Verantwortung von Gott bekommen. Verantwortung und auch Verpflichtung. Seit Monaten predige ich in unserer Gemeinde das Wort, Gott tut für uns nicht das, was wir auch als Menschen tun können. Aber er ist gerne bereit, das für uns zu tun, was für uns unmöglich ist. Hebräer 12, 12 bis 14. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, wir können auch sagen für euer Leben, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das sind krasse Worte, aber das sind nicht meine Worte, das sind Worte Gottes. Er sagt, pass auf, ihr könnt krank werden im Glauben. Und wenn ihr krank geworden seid im Glauben, dann geht zum besten Arzt. Geht zu Christus. Was passiert, wenn wir der Arzt bei uns eine Krankheit diagnostiziert und wir sagen, ach, ist mir egal, lass laufen. Was passiert? Die Krankheit wird immer schlimmer werden. Und am Ende stehen schreckliche Konsequenzen bis hin zum leiblichen Tod. Hier ist das nicht anders. Wir können auch geistlich durch Sünde in unserem Leben erkranken. David kannte das. Das kann, das muss nicht immer. Aber es kann sogar nachher nicht nur unsere Psyche, unsere Seele, sondern auch unseren Organismus befallen. David kannte das. Er sagt, als ich es dem Herrn verschwieg, verschmachteten meine Gebeine. Das heißt, er wurde körperlich krank. Und später lesen wir natürlich dann, als er seine Sünde bekannte, da wurde er wieder gesund. An der Seele, aber auch am Leib. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir das beherzigen. Und mir geht es ja jetzt nochmal, denkt dran, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann haben wir haben Verpflichtungen, wir haben aber auch Verantwortung zu übernehmen. Aber nicht, wir als Menschen könnten es nicht. Es ist doch jetzt Christus im Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und er wird es tun, aber wir müssen ihm Raum geben. Versteht ihr, das heißt auch, dämpft den Heiligen Geist nicht. Wir können ihn doch dämpfen. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es rückwärts geht. Aber wenn wir ihm den Raum zur Verfügung stellen, Christus in mir. Das hat mal einer gesagt, ich lebe mit Jesus. Das habe ich früher auch gesagt. Aber das stimmt nicht. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist er außen, dann lässt du ihn dazukommen, wo du es willst, aber er bleibt auch draußen, wo du es willst. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist Christus durch den Heiligen Geist in dir. Versteht ihr das? In dir. Ich habe da später nochmal einen Punkt dazu, den gucken wir uns dann nochmal genau an, was es bedeutet, Christus in mir. Die letzte Stelle lasse ich jetzt mal weg, sonst wird das zu lange. Eine weitere Erkenntnis ist hoffentlich die, dass ein wahrhaft zu Christus bekehrter Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Schaut mal. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Steht ihr, früher war es so, da war Gott in der Schechnia, in der Wolke, er ging Israel voran, er war im Heiligtum, er war in den Tempeln. Das hat aufgehört. Gott wohnt nicht in Händen, die von Menschenhand gebaut sind. Er wohnt nicht in dieser Kirche, er wohnt in keiner anderen Gemeinde, sondern er wohnt in den Herzen derer, die wirklich wiedergeboren sind. Sie sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Sie sind diese lebendigen Bausteine, mit denen Gott sein Reich baut. Und das möchte ich mit euch mal etwas genauer betrachten. Gott wohnt also in Christus, persönlich durch den Heiligen Geist in uns. Wenn wir das nun begriffen haben, dass das so ist, dann ist es doch traurig und für mich nicht nachzuvollziehen, was wir dann dem Herrn, ich sage jetzt wir, nicht ihr, ich schließe mich da fest mit ein, was wir den Herrn, oder wie gesagt, den Schuh muss ich nur anziehen, wem er passt, was wir dem Herrn teilweise zumuten. Haben wir da uns darüber mal Gedanken gemacht, wenn wir schändliche und böse Gedanken des Betruges, des Hasses oder der Begehrlichkeit auf irgendwelche Dinge hegen, dass wir das dem Heiligen Geist, der ja in uns Bekehrten wohnt, dass wir ihm das unmittelbar zumuten? Ich bin erschrocken über diese Erkenntnis gewesen. Hast du einmal darüber nachgedacht, was du dir mit den Augen ansiehst, egal ob im Fernsehen oder sonst wo, oder was du dir mit den Ohren anhörst, ob im Radio oder auch anderswo, dass du das auch direkt dem Heiligen Geist zumutest? Oder wenn du Orte besuchst, von denen du tief in deinem Inneren weißt, dass du da eigentlich nichts verloren hast, ist es dir bewusst, dass du den Geist Gottes mit an diesen Ort nimmst? Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, aber vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken, wenn wir zukünftig uns irgendwelche Dinge mit den Augen anschauen, wenn wir uns irgendwelche Dinge mit den Ohren anhören oder wenn wir dabei sind, an irgendwelche Orte zu gehen, dass wir sagen, wir nehmen Gott, wir nehmen Christus im Heiligen Geist jetzt mit an diesen Ort. Also ich war erschrocken über diese drei Dinge, über mich selber, dass ich sage, okay, danke dir, Herr, jetzt weiß ich, was los ist. Wenn du Bindungen hast an Drogen, an Alkohol oder Ähnliches, dann musst du wissen, der Heilige Geist, der in dir wohnt, dem setzt du das auch direkt aus. Das ist extrem hart, aber es ist Gottes Wort und es ist die Wahrheit und die tut manchmal bekanntlich weh. Es bleibt mir noch ein kleiner Punkt, über den ich mit euch in besonderer Weise nachdenken möchte. Es ist ein Punkt, den so mancher weiser Bruder für unmöglich hält, aber nach meinen persönlichen Erfahrungen innerhalb der Christusgemeinde, zumindest ist er teilweise noch eine traurige Wahrheit. Ich sage das jetzt wirklich mit großer Traurigkeit in meinem Herzen, aber bei Christen, die Christus bekennen, wo man auch an den Früchten, vielleicht auch über den, die wir vorhin gesehen haben, das erkennen kann, wo man wirklich meint, sie meinen es ernst mit dem Herrn, da gibt es so etwas wie gewohnheitsmäßiges Sündigen. Im 1. Johannes 2, wir bleiben jetzt kurz noch im Johannesbrief, 1. Johannes 2, 3 bis 6. Und daran erkennen wir, dass wir ihn, Gott, in Christus erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, hier haben wir das erste Mal das Wort verpflichtet, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jeder gewandelt ist. Das erschlägt einen, oder? Aber es ist so. Und wenn wir die zweite Stelle lesen, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Diese beiden Stellen gehören unbedingt zusammen, weil sonst hat man ein falsches Verständnis darüber. Wer wirklich wiedergeboren ist in Christus, das heißt nicht, wie das manchmal falsch ausgelegt wird, habe ich schon gehört, da bilden sich einige ein, ja, sie können wirklich nicht mehr sündigen oder sie würden nicht mehr sündigen. Nein, dieses Wort vom Urtext her, im Kontext der Schrift, das heißt im ganzen Zusammenhang der Schrift ausgelegt, bedeutet, der verharrt nicht in der Sünde, der bleibt nicht wissentlich bei einer Sünde, wo er weiß, sie ist dem Herrn ein Greuel. Das heißt, es bleibt bei ihm ein Kampf gegen diese Sünde, auch wenn er immer wieder einmal fällt. Aber es ist nicht dieses Selbstverständliche, oh, ich kann es nicht ändern, da muss Gott ihm damit leben, dass ich dieses oder jenes habe. Das tut er nämlich nicht. Aber Gott will diesen Kampf, dass du ihm weiter kämpfst. Und wenn du es von Herzen tust, du bist auf der Siegerseite. Das kann ich dir sagen, du bist auf der Siegerseite. Nur manchmal machen wir es, knicken wir wieder ein, weil wir uns das selber sagen, ach komm, jetzt haben wir so lange, jetzt können wir ja mal wieder. Nein, breche mit der Sünde und du wirst frei sein. Wir sind befreit von der Knechtschaft der Sünde, aber wir haben eben auch diese Freiheit, die wir manchmal ein Stück zu weit ausschöpfen, und dann nehmen wir uns Freiheiten, wo wir manchmal das, was wir in Christus mit seiner Hilfe schon geschafft haben, wieder kaputt machen. Deswegen, es heißt ganz konkret, sauber zu bleiben und sich nicht irgendetwas in Anführungsstrichen zu gönnen, wo wir genau wissen, es ist nur der Anfang wieder von einem starken Rückfall. Kennen wir manchmal auch. Ich weiß wieder Menschen alkoholkrank, die essen nicht mal eine Weinbrandpraline, weil sie wissen, die Gefahr ist zu groß. Ich weiß andere, die 50 Jahre geraucht haben, ich habe selber 40 Jahre geraucht, und die haben dann 10 Jahre nicht geraucht. Und ich will jetzt auch nicht jetzt Rauchen als besonders harte Sünde darstellen, nur vom Grundsatz her. Die haben 10 Jahre nicht geraucht und dann haben sie was Großartiges erlebt, manchmal sogar dank Gottes Gnade. Und dann haben sie so eine Siegerzigarre gepafft. Ja, und am nächsten Tag haben sie wieder Zigaretten gekauft. Versteht ihr, das meine ich. Da müssen wir konkret im Bruch mit der Sünde bleiben. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass Musik für mich ein Problem ist, dann gehe ich auf keine Feier. Wenn ich genau weiß, die Musik stimuliert mich so, dass ich dann sage, na komm, ein Asbach oder ein Maria wird den Kohl nicht fett machen. Doch, er wird mir dann zum Stolperstein. Das mag nicht für jeden gelten, aber für den, der es weiß, der sollte das tun. Eine weitere Stelle: Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das ist nochmal diese Stelle im Zusammenhang. Der verharrt nicht in der Sünde, und dieses unten, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn das nicht an, ist, desto stärker Christus in dir ist, desto weniger wird der Satan versuchen, dich in diese Dinge hineinzustürzen. Er sucht sich lieber andere Opfer, die noch nicht so fest sind. Er ist doch so und so der Lügner von Anfang an. Er stellt sich vor den Herrn hin und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das gehört ihm überhaupt nicht. Aber er hat es Christus angeboten. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Gewohnheitsmäßiges Sündigen, ihr Lieben. Nehmt Abstand davon. Oder dass wir manchmal sagen, und ich darf das sagen, ich gehöre selber zu unserem Volk, wir nehmen uns manche Privilegien raus und manchmal so ein bisschen, manchmal vielleicht auch nicht mit böswilligem Herzen, aber ich höre das eine oder andere Mal, bitte nimmt es mir nicht übel, ach, wir haben doch Sinti. Deswegen haben wir keine Sonderrechte vor Gott. Ja, deswegen haben wir keine Sonderrechte. Wer das sagt, wird das vor Gott einmal verantworten müssen, dass er Sinti oder auch Juden irgendwelche Sonderrechte einräumt. Auch für Juden, 613 Gebote, 613. Wenn sie an einem sündigen, werden sie an allen schuldig. Das konnte keiner halten. Aber einer hat es gehalten, der Herr Jesus. Steht ihr? Und keine Sonderrechte, auch nicht für Gottes besonderes auserwähltes Volk. Wieso also unser Volk? Ich möchte das nur mal als Denkanstoß geben, dass wir einfach denken, ach Gott, lässt mal fünfe gerade sein, weil wir Zinti sind, das tut er nicht. Denkt also bitte ernsthaft darüber nach, was wir auch im ursprünglichen Predigttext gehört haben. Christsein hat Konsequenzen, und dass ohne Gott eine wohlgefällige Nachfolge, dass ohne Opferbereitschaft, Verzicht und manchmal auch Schmerzen das gar nicht möglich ist. Aber wisst ihr, was ich immer wieder, kann ich nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wenn ich wirklich gesagt habe, Herr, das wollte ich jetzt gern oder das hätte ich jetzt gern oder da wäre ich jetzt gern, aber du hast es nicht zugelassen oder manchmal vereitelt es Gott sogar und dann ist im ersten Moment eine Traurigkeit da oder eine Betroffenheit. Aber im Nachhinein, wir müssen nicht immer alles verstehen. Aber wenn wir dann sagen, Herr, ich verstehe das überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen aufmüpfig jetzt deswegen. Ich murre manchmal so gegen Gott. Aber trotzdem sage ich, Herr, ich nehme das aus deiner Hand an. Wir haben vorhin diesen wunderbaren aus Psalm 139 gesehen. Bevor wir was aussprechen, kennt es der Herr so und so. Deswegen können wir manchmal lieber uns mal Luft machen, aber nicht vergessen wie ein Hiob, der auch hinterher wieder auf den Boden der Tatsachen kommt und sagt, Herr Jesus, bitte vergib mir, dass ich mich in einer unangemessenen Tonlage gerade bei dir beschwert habe. Es ist gut. Meine Mama hat mal gesagt, als sie war ja die Erste, die in meinem Teil der Familie zum Glauben kam, und dann war einmal ein Missionar oben, und wie gesagt, Gottes Wort kommt ja nie leer zurück, ich habe immer mal Fetzen mitgehört, aber als Ungläubiger ein glühender Teufel da oben drin. Ne? Hinterher, sie hat mir das mal erzählt nach einiger Zeit, hat sie das dem Missionar gesagt, guck mal, wie er mit mir umgeht und was für ein Tara er macht, wo wir doch hier über Gottes Wort sprechen. Und er hat gesagt, Palmer, sei froh, dass er das an dir ablässt, bevor er das draußen an irgendwelche anderen, vielleicht noch in einer anderen Art und Weise ablässt. Das habe ich mir gemerkt. Weißt du, wir Christen brauchen dickes Fell oftmals, auch gegenüber unserer eigenen Familie. Aber wenn wir nicht ablassen und den geraden Weg weiterhin gehen, dann wird das zum Segen werden für die Familie. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob sie wollen oder nicht. Es wird zum Segen werden. Das ist diese wunderbare Verheißung, die wir auch von Gott haben. Wisst ihr, auch gerade unsere Kinder, ich will euch da noch was erzählen. Unser ältestes Enkelkind, gerade eben 5 Jahre alt, kommt bei uns in die Küche, sieht ein Bild vom Abendmahl. Und sagt, Mami, das Bild, was du da hängen hast, wir haben in der Kinderstunde gehört, du sollst dir von Gott kein Bild machen. Warum hat er denn da jetzt ein Bild von Jesus hängen? So. Schaut ihr, wie fein, wie sensibel Kinder sind. Aber auch Menschen, denen wir von Christus erzählen und die plötzlich ein katastrophales Handeln von uns sehen. Oder hier haben unsere Lippen gerade Gott gepriesen und da wünschen sie gerade jemand anders die Pest an den Hals. Wenn das andere mitkriegen, was ist das für ein Zeugnis für Gott? Du beschmutzt dich, deine Seele und hältst den anderen vom Glauben ab. Das ist wieder diese Verpflichtung, wo wir sagen, Herr, du kennst mich besser als mich selber. Hilf mir, dass ich diesen Kampf gegen mich selber weiter kämpfe und dass ich mich mehr von dir umgestalten lasse, wirklich in dein Bild, dass solche Sachen von mir sind. Das ist, was Gott immer möchte. Gut, jetzt mussten wir unserem Enkelkind erklären, warum das so ist. Und dann haben wir gesagt, Herr, weißt du, du hast recht. Man soll von Gott kein Bild machen. Aber der Herr Jesus, der war auch Mensch. Und deswegen, und trotzdem sind meine Frau und ich hin und her gerissen, ob wir das Bild nicht abnehmen, was anderes da reinmachen lassen und hinterher dem Kind dann sagen, guck mal, da waren wir blind und du hast mehr gesehen wie wir. Wir haben das geändert. Das meine ich. Und das ist auch für andere Menschen. Wenn wir ruhig mal etwas auch einfach zur Kenntnis nehmen, und es ist immer gut, keine Entscheidung zu treffen aus einer Emotion heraus. Wenn ich aufgeregt bin, treffe ich immer eine Entscheidung, die meistens nicht gotteswürdig ist. Wir kennen das, was Gott über den Zorn und so weiter sagt. Und deswegen ist es immer wichtig, erst einmal, und dass Gott in uns ruhig macht und lieber erstmal Prügel einsteckt und dann darüber Ruhe findet und dann sich dazu äußert. Das ist für Gottes Kinder ein ganz wichtiger Punkt. Denn das Erste, wenn wir Kritik erfahren oder Anfeindungen, wir gehen sofort in die Verteidigungsposition. Warum? Brauchen wir nicht. Wir nehmen erstmal zur Kenntnis, denken darüber nach, gehen ins Gebet und werden uns dann zu der Sache äußern und klar Stellung beziehen. So ist es gewollt, nie aus einer Emotion heraus. Nun, Gott verlangt von uns in seinem Wort ganze Nachfolge oder keine. Keine Perfektion oder Vollkommenheit, aber eine Nachfolge aus tiefstem Herzen und mit ganzer Hingabe. Ihr Lieben, lasst Sünde niemals zu etwas Selbstverständlichem in eurem Leben werden. Wer wirklich glaubt, das haben wir im Johannes hier nochmal klar gesehen, der bleibt nicht mit Freude in einer Sünde, sondern es muss immer, bis wir den letzten Atemzug getan haben, ein bleibender Kampf geblieben sein. Es wäre doch wirklich schrecklich, wenn wir vor dem Thron Gottes erscheinen müssen und behaupten, Herr, wir haben doch in deinem Namen dieses und jenes getan und dann zu hören bekommen, ich habe dich nie gekannt. Das ist jetzt nochmal ganz, wenn wir an den Anfang gehen. Wie viele sagen von sich, sie sind bekehrt und wiedergeboren, aber sind es gar nicht. Deswegen, das weißt nur du. Ich will dir auch keine Angst machen oder dir irgendwas absprechen. Du weißt, hoffentlich, dass du ernsthaft unter das Kreuz gegangen bist, als Symbol, und gesagt hast, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich habe die Hölle verdient. Aber ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, im vollen Bewusstsein, nicht aus einer Emotion heraus. Und dann gesagt hast, Herr, ich bitte dich um die Vergebung meiner Lebensschuld. Komm, Herr Jesus. Gestalte mein Leben. In dem Moment bist du zu einer neuen Kreatur geworden. Es ist nicht wichtig, dass du Tag und Stunde weißt, aber dass es überhaupt stattgefunden hat. Dann bist du auf der sicheren Seite. Aber wenn das so Larifari war oder du bist vielleicht durch irgendwas emotional aufgeladen gewesen oder irgendetwas ist dir über den Kopf gewachsen, du hast keinen Ausweg mehr gesehen und sagst dann, okay, kannst du mal mit Gott versuchen, dann musst du nachdenken. Also ich will dich nicht unsicher machen, sondern ich möchte dich nur an dich appellieren, ganze Sache mit dem Herrn zu machen. Wenn du sie gemacht hast, wunderbar, bist du gerettet für die Ewigkeit. Aber eben dann sollte auch dieses, über was wir heute gehört haben, da solltest du drüber nachdenken, dass Sünde nicht zu etwas Selbstverständlichem gehört, dass wir viele Dinge einfach sagen, ach, wir haben hier Sonderrechte oder so. Nein, ganze Nachfolge individuell als einzelne Person und natürlich als Glied am Leib Christi. Und dann, ihr Lieben, wie schön ist es doch zu wissen, für uns wahrhaftige Gotteskinder, dass unsere so vielfache Untreue, dass sie die Treue unseres Heilands niemals aufhebt. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Und er wird das gute Werk, wenn du wirklich sein Kind bist, dann wird er das gute Werk, das er in dir angefangen hat, auch sicher vollenden bis zum Tag seiner Wiederkunft. Amen. Und noch Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, Lob und Preis, Herr, Dank und Anbetung sei allein dir. Wir danken dir für dein lebendiges Wort, Herr Jesus. Danken dir dafür, dass wir eben nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden sind, teuer erkauft worden sind, sondern durch dich, Herr Jesus, durch das Blut des Gotteslammes. Durch dein reines und kostbares Blut, Herr Jesus, vom Kreuz sind wir frei geworden von aller Schuld. Und danke, Herr, dass dies Angebot noch gilt, dass noch Gnadenzeit ist. Und danke, Herr, dass es eben auch für jedem gilt, der sich wahrhaftig vor dir beugt, sich als Sünder erkennt und es dir bekennt, dann vergibst du ihm die Schuld und es entsteht eine neue Schöpfung, die für die Ewigkeit bestimmt ist. Danke, Herr Jesus, dass du uns dieses Opfer gebracht hast, Herr. Danke, dass du uns diese Gerechtigkeit erworben hast, die alleine vor Gott gilt. Und mögest du uns helfen, Herr, dass wir das in unseren Herzen recht bedenken, dass du in uns bist. Amen.